Im Idealfall gibt es eine Analyse von, was gibt es schon für Probleme, weil Übergriffe eigentlich nicht auch nur im luftleeren Raum passieren, sage ich mal. Zum Beispiel habe ich mich neulich mit einem Freund unterhalten, der in der linken Ortsgruppe ist, wo die seit er da drin ist, philosophieren, warum eigentlich keine Frauen zum Gruppentreffen kommen, beziehungsweise manchmal kommen welche und kommen nie wieder. Und da würde ich sagen, okay, nicht so, da passiert bestimmt Gewalt oder so, aber man kann sich vorstellen, dass diese Gruppe, wenn es einen Vorwurf gibt, extrem schlecht vorbereitet ist und dass da eigentlich schon länger was im Gange ist, warum Frauen sich nicht wohlfühlen, warum es vielleicht männliche Dominanz gibt und so weiter und so weiter. Also im Idealfall im Vorhinein schon überlegen, was ist hier eigentlich los? Wen würden wir vielleicht von außen antragen? Was brauchen wir für eine Struktur, die schon da ist, um das Thema anzugehen?
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom AK-Podcast. Mein Name ist Gina und heute sitze ich hier mit Bilke Schnibbe und Nelly Tügel, allerdings über Zoom. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Nelly, ich bin Redakteurin bei AK, treue HörerInnen des Podcasts, haben mich vielleicht auch schon mal gehört. Genau, ich bin schon seit 2019 bei AK und damit schon sogar eine der Dienstälteren inzwischen.
Ja, ich bin Bilke. Ich war bis Oktober 2023 in der AK-Redaktion und habe in diesem Schwerpunkt, über den wir heute reden, auch einen Artikel beigesteuert. Und ich glaube, vielleicht habt ihr mich auch deswegen gefragt, ob ich hier heute mitmache. Ich habe auch, als ich noch bei AK war und auch sonst zu dem Thema, zur sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, schon mehrere Texte geschrieben. Genau.
Ja, richtig cool, dass ihr dabei seid auf jeden Fall und cool, dass wir es hinbekommen, obwohl wir alle in unterschiedlichen Städten sind. Wie läuft denn die Produktion diese Woche und wie geht's euch so?
Ja, also mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich bin diesmal in Berlin geblieben, deswegen bin ich auch über Zoom zugeschaltet. Ich arbeite also aus dem sogenannten Homeoffice. Da AK immer sehr stark als Kollektiv funktioniert, bin ich deswegen ein bisschen abgeschnitten von den Stimmungen und Wallungen, die einen sonst so durch so eine Produktion tragen. Und deswegen kann ich diesmal wirklich nur für mich selbst sprechen. Und mir geht's, wie gesagt, gut. Wie es den anderen geht, weiß ich nicht. Wie geht's dir, Bilke?
Ach, mir geht's auch ganz gut. Ich bin ja so in der ganzen Produktion gar nicht mehr dabei. Manchmal komme ich ja noch am Freitag und unterstütze euch ein bisschen. Das war heute auch der Plan und musste leider ausfallen. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, aber sonst bin ich eigentlich ganz getraut, würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Also ich habe das Gefühl, die Stimmung hier in der Redaktion ist auch an sich ganz gut, wie meistens latent gestresst, aber schaffen wir schon, die Zeitung fertig zu kriegen. In dieser Ausgabe, das hast du, Bilke, ja eben schon ein bisschen angeteasert, ist der Schwerpunkt über Frauenhass, was ja leider ein Dauerthema ist. Warum habt ihr euch gerade jetzt dazu entschieden, einen Schwerpunkt dazu zu machen?
Ja, also du hast recht, ein Dauerthema und deswegen auch ein Themenschwerpunkt, den man aufgrund der Verbreitung und Alltäglichkeit von Frauenhass tatsächlich eigentlich jederzeit machen könnte. Man könnte ihn auch in jeder Ausgabe machen, denn das Thema ist extrem breit, hat sehr, sehr viele Facetten. Und wir werfen da jetzt auch nur das Licht auf einige wenige Aspekte davon. Genau, aber du wolltest ja wissen, warum gerade jetzt. Also wir hatten halt den Eindruck, als wir im Dezember darüber gesprochen haben, was für einen Themenschwerpunkt machen wir im Januar, dass das Thema gerade wieder etwas stärker oben aufliegt. Unter anderem, weil der Prozess im französischen Avignon dann sehr grelles Licht auf eine Ausprägung von Frauenhass geworfen hat. Dort waren ja 51 Männer angeklagt, beziehungsweise wurden inzwischen auch verurteilt dafür, die heute 72-jährige Gisèle Pelicot insgesamt hunderte Male vergewaltigt zu haben, die dafür von ihrem Ehemann, ohne dass sie es wusste, viele Male bewusstlos gemacht worden war. Und dann wurde auch Ende letzten Jahres, also genau einen Tag vor dem Urteil in Avignon, eine Recherche öffentlich des NDR-Formats Steuerung F, Und diese Recherche hat mehrere Telegram-Chat-Gruppen aufgedeckt, unter anderem eine Gruppe mit mehr als 70.000 Mitgliedern aus verschiedenen Ländern, die sich mit Hilfe des Messenger-Dienstes darüber ausgetauscht haben, wie Frauen zum Zweck des Missbrauchs bewusstlos gemacht werden können. Es gab also mehrere aktuelle Anlässe für uns, jemanden ja zu beleuchten, aber ja, wie du schon gesagt hast, Anlässe gibt es eigentlich immer.
Der Aufhänger des Textes von Lea V., Bewusstlose Frauen, ist der von dir ja gerade schon erwähnte Pellicot-Prozess, der eben kürzlich endete. An diesem Prozess gab es ja ein paar Besonderheiten, die ihn international sehr bekannt gemacht haben. Erstmal, wie du gerade auch schon erwähnt hast, die schiere Masse an Tätern und auch, dass der Haupttäter, also ihr Ehemann, eigentlich nur zufällig aufflog. Und aber auch, dass Gisèle Pellicot darauf bestanden hat, den Prozess öffentlich zu führen. Könnt ihr einmal noch mal ein bisschen mehr zum Kontext des Prozesses sagen, was ist passiert, wie wurde darauf in Frankreich, aber auch international reagiert?
Ja, also Nelly hat ja gerade schon ein bisschen erklärt, was vorgefallen ist. Der Mann von Gisèle Pellicot hat sie ja in diesem Internetforum, quasi in einem Internetforum angeboten, in einem Post, wo auch ziemlich genau deutlich wurde, was der Plan ist, quasi, also sie bewusstlos zu machen. Ich fand auch nochmal sehr markant daran, auch so in Bezug auf den Themenschwerpunkt Frauenhass, dass es ja nicht nur so ist, Leute, die darauf geantwortet haben, dahin gegangen sind und dann identifiziert wurden später, also diese 51 Angeklagten, sondern viele Leute wurden nicht identifiziert, wo klar ist, also darum gibt es Videoaufnahmen von den Vergewaltigungen. Und gleichzeitig auch, wie viele Leute haben den Post angeguckt und nicht reagiert. Das zeigt, finde ich, nochmal sehr, also worum es ja auch im Themenschwerpunkt geht, um die Struktur, die dahinter ist. Aber es ist nicht einfach nur Täter, so eine Neigung zum Frauenhass haben, sondern auch Männer zum Beispiel, die den Post lesen und sich denken, naja, dort wird schon seine Richtigkeit haben oder so. Genau, das fand ich nochmal sehr markant.
Ja, ich, genau, also zum Prozess an sich kann ich gar nicht so viel sagen. Also ich habe das natürlich verfolgt, aber ich bin jetzt absolut keine Expertin. Es gibt aber sehr viel auch sehr detaillierte Berichterstattung auch in deutschsprachigen Medien. Also was ich sagen kann, ist, dass ich den Eindruck habe, dass der Prozess in vielen, also vor allem in vielen Frauen, so etwas berührt hat. Also einmal, weil er eben so öffentlich geführt wurde, was natürlich auch also eine Entscheidung von Gisèle Pellicot war, sozusagen, dass ihr Widerfahrene so ein bisschen sich auch, also auch anzueignen, sich selbst zu ermächtigen, wie darüber gesprochen wird und so. Ich glaube, dass das auch andere ermutigen kann, sicherlich. Ich glaube aber, dass er auch deshalb viele so ja berührt hat oder beschäftigt hat, weil er den Blick in so einen Abgrund einerseits gewährt hat, der aber zugleich sehr alltäglich ist. Ja, also alltäglich in dem Sinne, dass eben der eigene Ehemann ein Täter ist. Wir wissen, dass das eigene Zuhause oft ein Tatort für Gewalt und sexualisierte Gewalt ist. Alltäglich aber auch, weil eben diese konkrete Praxis, also dass die dort zur Anwendung kam, das Betäuben und das Bewusstlosmachen zum Zweck des Missbrauchs, weil das eben recht weit verbreitet ist. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, dass diese Telegram-Gruppen aufgedeckt wurden, die nur dafür dienten, dass sich darüber eben auszutauschen. Lea Faut weist in ihrem Text in diesem Zusammenhang auch nochmal darauf hin, dass beim Pariser Zentrum für psychoaktive Substanzen sich seit der Medialisierung des Falls Pellicot mehr und mehr Frauen melden, die Selbsterinnerungslücken aufweisen oder irgendwie andere komische Zwischenfälle erlebt haben, die sie sich bisher nicht erklären konnten und die nun eben den Verdacht hegen, dass ihnen möglicherweise Ähnliches widerfahren ist. Genau. Und ich glaube, diese Mischung so aus einerseits eben so ein Abgrund, so ein schreckliches Verbrechen, was auch so große Ausmaße hat und andererseits eben dieses Wissen darum, dass das sehr weit verbreitet ist, dass das sehr alltäglich ist. Ich glaube, das war auch etwas, was viele beschäftigt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also mich auf jeden Fall auch, genau in den ganzen Ebenen, die du gerade schon aufgezählt hast.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akaweb.de/abo.
Lea Faut schreibt dann in ihrem Text ja auch weiter über den Topos der schlafenden, bewusstlosen, willenlosen Frau in der westlichen Kultur und führt dazu auch einige Beispiele an. Die vielleicht bekanntesten sind die Grimmschen Märchenfiguren Don Röschen und Schneewittchen, die schlafend bzw. sogar bereits eingesagt durch einen Akt der körperlichen Grenzüberschreitung von einem Mann erlöst werden. Was hat das mit dem Pellicot-Prozess zu tun?
Was mir dabei so aufgefallen ist, als ich den Text gelesen habe, fand ich ganz interessant, dieses, was man ja oft liest, Frauen werden objektifiziert, also quasi zu so einem Gegenstand gemacht. Und Lea Faut schreibt es so, da musste ich fast so ein bisschen lachen, dass dieser Prinz kommt und dann diese Leiche haben will, so Schneewittchen im Sack, die Leiche hätte er gern.
Ja.
Und was auch immer mit ihr zu tun, schreibt sie, glaube ich. Und dass das so sehr zeigt, dass du zum einen in so Märchen, Film, Musik und so weiter so eine Männerfantasie ist, dass Frauen so Gegenstände sind, mit denen man machen kann, was man will. Und das hat mit dem Fall Pellicot oder was Gisèle Pellicot passiert, ist ja gemeinsam, dass sie zu diesem Gegenstand auch gemacht wurde. Also, dass diese Fantasie auch umgesetzt wird. Oder auch, was Nelly gerade erwähnt hat, ne, dass so das eine verbreitete Sache ist, die passiert. Das ist so das, was mir daran aufgefallen ist.
Ja, also ich muss auch sagen, Lea Faut, also die Autorin des Textes, hat ja so viele verschiedene Beispiele zusammengetragen aus der Antike, dann eben die Grimmschen Märchen bis hin zu früher Science-Fiction-Literatur oder auf weltbekannter Malerei, die eben zeigen, wie verbreitet diese Figur und auch Ästhetisierung sozusagen der bewusstlosen Frau, der Männer dann ihren Willen aufzwingen oder die Männer so formen, wie sie sie gerne hätten, in der westlichen Kulturgeschichte eigentlich ist. Und mich hat das echt so im negativen Sinne beeindruckt und auch bedrückt. Also mir war das so in der, mir war das nicht klar, eigentlich, bis ich den Text revidiert habe, dass das wirklich so eine Figur ist, die sich so durchzieht. Ja, was hat es mit dem Prozess zu tun? Genau, man sollte auch einfach den Text von Lea lesen. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern. Mhm. Er ist wirklich sehr empfehlenswert. Nur so viel, es geht eben darum, eigentlich wie Bilke gerade auch schon angesprochen hat, wie sich so tiefe patriarchale, auch psychologische, ich sag mal Unterstimmung, ist jetzt wahrscheinlich kein psychologischer Begriff. Bilke guckt auch schon ganz streng. Ja, man muss dazu wissen, weil es vielleicht jetzt auch nicht jede Hörerin, dass Bilke Psychologin ist, genau. Also so eben, ja, wie sich so Unterströmungen, patriarchale Unterströmungen dieser Figur der bewusstlosen Frau widerspiegeln und wie das eben auch natürlich, also dieselben Unterströmungen, dann auch immer wieder in reale, sexualisierte Gewalt übersetzt werden. Ja. Aber lest den Text, er ist einfach sehr gut.
Hast du dazu noch was hinzuzufügen, Bilke?
Also Unterströmung ist tatsächlich kein mir bekannter psychologischer Begriff, aber ich finde, du hast das sehr gut dargestellt, Nelly.
Zusätzlich haben wir im Schwerpunkt noch eine längere Analyse von Caroline Wiedemann über das geplante und letztlich gescheiterte Gewaltschutzgesetz der Ampel und die wackelige Finanzierungslage für Frauenhäuser und andere Institutionen, die Präventionsarbeit leisten. Erleben wir da gerade mal wieder einen Backlash? Und falls ja, wie können wir als Linke, Linksradikale darauf reagieren?
Ja, ich fange mal an. Also wackelige Finanzierungslage ist eigentlich schon eine beschönigende Formulierung leider. Also die Lage ist echt beschissen. Ich will das mal an einem Beispiel kurz verdeutlichen aus Nordrhein-Westfalen. Also das Beispiel habe ich dem unbedingt lesenswerten Text von Caroline Wiedemann entnommen. In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2023 7.234 Schutzsuchende von Frauenhäusern abgewiesen. Aufgrund fehlender Plätze. Es gibt also zu wenige Plätze in Frauenhäusern schon lange in ganz Deutschland, nicht nur Nordrhein-Westfalen. Und auch die vorhandenen Plätze sind keineswegs ausfinanziert. Es ist nämlich so, dass Betroffene den Aufenthalt dort oft selbst bezahlen lassen. So. Und jetzt kommt da aber noch obendrauf, dass derzeit eben fleißig gespart wird. Zurück nach NRW. In Köln stehen nach den Plänen der Stadt 4 Frauenprojekte vor dem Aus. Und außerdem sollen die Mittel für eines von 2 Kölner Frauenhäusern so gekürzt werden, dass eine ganze Vollzeitstelle für die Beratung schutzsuchender Frauen wegfallen würde. Das ist ein Beispiel, um zu zeigen, womit wir es da gerade zu tun haben. Caroline Wiedemann hat noch weitere Beispiele zusammengetragen. Das Gesamtbild ist ziemlich erschütternd. So, was können Linke da jetzt tun? Das ist leider eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Schlicht und ergreifend deshalb, weil Linke derzeit so marginalisiert sind. Und das ist auch ein Teil des Problems, also ein Grund dafür, dass die Situation so prekär ist, so schreibt es auch Caroline Biedemann, ist gerade, dass der rechte Zeitgeist Gewaltschutz und Prävention oft verhindert. Also besonders in Bundesländern, Kommunen oder Städten, wo Rechte stark sind, sind dann auch Initiativen und Projekte, die Frauen oder auch Queers unterstützen, akut bedroht. So lassen sich natürlich nicht alle einfach so gefallen. Es gibt Initiativen vor Ort, die sich auch gegen drohende Kürzungen einsetzen. Wenn es die gibt, kann man sie natürlich unterstützen. In Berlin beispielsweise wird auch gekürzt. Also da gibt es ein größeres Kürzungspaket, was jetzt nicht nur Gewaltschutz betrifft, sondern alle möglichen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Dort ist aber auch die Gewaltschutzambulanz der Charité betroffen. Da sollen 200.000 Euro jährlich gespart werden. Und genau, in Berlin gab es zum Beispiel zuletzt im Dezember größere Proteste gegen die Kürzungen.
Zum Thema Backlash ist mein Eindruck auch noch, also Nelly stimmt ja voll zu bei allem. Und der Text, ich finde den auch sehr, der trägt sehr viele Zahlen und Bereiche zusammen, wo ich auch nochmal dachte, krass, guter Überblick. Zum Thema Backlash habe ich mir noch so gedacht, dass die eine Sache ist, dass viel also Abbau stattfindet und manchmal habe ich das Gefühl, im Schatten eigentlich von einer Diskussion über Gewalt gegen Frauen, die sehr aktiv auch von rechts befördert wird, aber halt über so bestimmte Arten von Tätern, also migrantisierte Männer oder auch in kleinerem Umfang, aber auch gegen Transfrauen, also diese Debatte über, da wollen eigentlich Männer in Saunen rein, als wäre das das eigentliche Problem, als könnten Männer nicht eh schon in die Sauna einfach reingehen, wenn sie wollen. Und tun sie wahrscheinlich auch. Und also diese Debatte wird ja sehr gepusht von rechts. Also es wird über das Thema irgendwie gesprochen auf diese Art und Weise, während gleichzeitig massiv gekürzt wird. Und beim Thema, was wir tun können, dachte ich mir dann so, das ist jetzt so sehr plakativ und abstrakt, aber sich eins mit allen zu solidarisieren, die von diesem Rechtsruck oder Rechtsruck ist ja, also ne, das, was soll man sagen, es ist ja schon lange so, aber ihr wisst, was ich meine, also von allen, die davon betroffen sind, in diesen Erzählungen aufzutauchen, zu solidarisieren, also mit Betroffenen von Gewalt und mit den Leuten, die als Täter, als Problemtäter gelabelt werden, so.
Ja, voll, auf jeden Fall. Safe, das mit diesen so, wie dann welche Narrative sich zunutze gemacht werden, um bestimmte Themen, die eine Schlagkraft haben, dann zu pushen, finde ich auf jeden Fall auch immer krass. Andersrum, Bilka, hast du auch noch einen Artikel zum Schwerpunkt beigesteuert, nämlich über misogyne Gewalt innerhalb von linken Bewegungen. Einmal dröselst du auf, was die Faktoren sind, die dazu führen können, dass es in Strukturen, die offiziell gegen Sexismus sind, immer wieder zu frauenfeindlicher Gewalt kommt. Einer der Faktoren ist, so sagst du in deinem Text, dass linke Gruppen oft relativ abgeschirmt sind und sich selbst regulieren müssen. Und da ziehst du sogar Vergleiche mit der katholischen Kirche. Wie kann dieser Faktor bearbeitet werden, ohne einfach zu sagen, ja, da müssen wir halt alle Gruppen öffnen und dann gibt es halt keinen Schutz mehr vor Repressionen und dann ist es so?
Ja, also jetzt kommt wieder was also jetzt sehr schematisch erklärt, sag ich mal. Bei so Institutionen wie der katholischen Kirche wird, glaube ich, sehr schnell klar, okay, wenn die einfach intern irgendwie was machen, passiert da nicht so viel. Ne? Man braucht eigentlich Unterstützung oder eine Struktur, die ausreichend unabhängig von der Gesamtinstitution ist, so jetzt mal ganz grob gesprochen. Das heißt, also linke Gruppen sind ja auch sehr unterschiedlich und sehr unterschiedliche Kontexte, Ruhenkontexte, Politgruppen und so weiter und so weiter. Ne? Ich sage es jetzt mal einfach sehr verallgemeinernd. Denke ich, braucht es eigentlich eher im Vorhinein Überlegungen, was sind wir für eine Gruppe und was ist hier los? Was bräuchten wir, wenn es zu einem Vorfall kommt? Beziehungsweise eigentlich im Idealfall gibt es eine Analyse von, was gibt es schon für Probleme? Weil Übergriffe eigentlich nicht auch nur im luftleeren Raum passieren, sage ich mal. Zum Beispiel habe ich mich neulich mit einem Freund unterhalten, der in der linken Ortsgruppe ist, wo die seit er da drin ist. philosophieren, warum eigentlich keine Frauen zum Gruppentreffen kommen, beziehungsweise manchmal kommen welche und kommen nie wieder. Hm. Und da würde ich sagen, okay, nicht so, da passiert bestimmt Gewalt oder so, aber man kann sich vorstellen, dass diese Gruppe, wenn es einen Vorwurf gibt, extrem schlecht vorbereitet ist und dass da eigentlich schon länger was im Gange ist, warum Frauen sich nicht wohlfühlen, warum es vielleicht männliche Dominanz gibt und so weiter und so weiter. Also im Idealfall im Vorhinein schon überlegen, was ist hier eigentlich los? Wen würden wir vielleicht von außen antragen? Was brauchen wir für eine Struktur, die schon da ist, um das Thema anzugehen?
Außerdem hebst du ja auch noch hervor, dass frauenfeindliche Gewalt auch in linken Bewegungen strukturell ist und dies auch mit der Selbstwahrnehmung linker, heterosexueller Frauen clashen kann. Am Ende deines Artikels schreibst du, ich denke, es wäre hilfreich, wenn linksradikale Frauen sich selbst befragen, ob sie sich zu stark an Männern orientieren, weil sie darauf hoffen, irgendwann die Auserwählte zu sein, die doch einen guten Mann, die eine Ausnahme gefunden oder sich zurechterzogen hat. Dazu habe ich mehrere Fragen. Erstmal, verschiebt das nicht die Verantwortung an frauenfeindlicher Gewalt zurück an Frauen? Und dann interessiert mich, was am Ende von so einer Befragung stehen könnte. Plädierst du zum Beispiel für ein Zurück zum politischen Lesbentum der 80er? Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Ja, darauf kann ich ein bisschen eingehen. Dieser Satz, den du gerade zitiert hast, der könnte diesen Eindruck erwecken. Ne? Also erstmal bin ich ganz klar der Meinung, dass die Verantwortung für Übergriffe und Gewalt haben die Täter. Und der Satz kommt eher aus so einer Perspektive von, also in dem Teil vom Text diskutiere ich gerade eher hin zu, wie können wir uns organisieren. Und mir ist aufgefallen, auch als queere Person in feministischen Gruppen und auch in so Popkultur, Subkultur an sich, dass es viel um zum Teil um Dating mit Männern geht, ne, so bei jüngeren Frauen oder auch um Beziehungen mit Männern, Beziehungsprobleme und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Teil von so Vereinzelung im Kapitalismus in die Kleinfamilie hinein. Und versteht mich nicht falsch, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also Frauen werden ja auch hinsozialisiert, dieses Angebot anzunehmen und da so ein kleines Häppchen abzubekommen an Anerkennung und Stabilität und eine gute Frau sein und so weiter. Also das ist jetzt gar nicht so, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dann ist sie voll die Verräterin und voll scheiße und selber schuld. Sondern wenn ich aus einer Organisierungsperspektive denke und gucke, wo brechen die Leute weg? Wo verschwinden Ressourcen in irgendwelche Dinge und nicht mehr in Solidarität untereinander? Dann ist das etwas, was ich beobachte. So. Und mein Gedanke ist, vielleicht ist es möglich, vor allem, und das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, als privilegierte Frau, und die deutsche weiße Linke ist ja sehr akademisiert zum Beispiel, da hat man schon Ressourcen, sich selber zu fragen, wie will ich mein Leben leben, würde ich behaupten, und sich nochmal selber zu befragen, wie sehr renne ich dem eigentlich hinterher und akzeptiere damit Dinge, die in meiner politischen Einstellung eigentlich nicht in Ordnung sind. Also zum Beispiel so ein Ding, warum mit meinen Freundinnen kann ich extrem gut über meine emotionalen Themen reden, die supporten mich eigentlich, dann habe ich so einen Freund und beschwere mich die ganze Zeit, dass der so wenig kann. Ne? Das ist jetzt nicht so ein gravierendes Beispiel, aber ich denke mir schon, das ist so ein Beispiel für, dann ist es doch total legitim, Freundinnenschaft zu priorisieren in der Lebensplanung, in Care-Arbeit, ne, so das Leben umzuplanen und mir in so eine freundschaftliche Wahlfamilie mehr reinzustecken und damit in eine kollektive Struktur, auf die man sich mehr verlassen kann. Das ist eigentlich mein Punkt.
Mhm. Ja, mega spannend. Sorry, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich will natürlich noch was zum politischen Lesbentum gesagt.
Gerne.
Weil, also ich habe jetzt nichts dagegen, sag ich mal. Ihr könnt alle gerne kommen. So, kommt an Bord. Also ich finde den Begriff eigentlich total spannend. Ich glaube, der klingt dann so, wie das, was ich eigentlich nicht meine. Ne? Politisches Lesbentum klingt sehr nach, dann machen wir halt romantische Beziehungen und priorisieren die aber halt mit Frauen. Das meine ich gerade nicht. Kann man auch machen, ne, so, aber ich meine eher sowas wie politische Freundschaftlichkeit. So. Also ich würde die romantische Beziehung eigentlich gern so ein bisschen runterpriorisieren, als sie auch in so homosexuellen, so Es gibt ja auch den Begriff Homonormativität und so weiter. Also dass die homosexuelle Kleinfamilie ist jetzt auch nicht das stabilste Konstrukt, wo wir drauf setzen sollten in den nächsten Jahren, würde ich sagen.
Hm.
Aber ja, romantische Beziehungen mit Männern depriorisieren.
Ja. Und finde ich auch in Gesprächen innerhalb von politischen Freundschaften und Freundinnenschaften auch depriorisieren. Also ich finde, das eine ist, das, wo siedle ich die Sachen an, aber auch, wie viel dreht sich dann um dieses Thema mit Leuten, mit denen ich auch total gut eigentlich über ganz viele andere spannende Sachen reden würde. Also das ging mir irgendwann so, dass ich so richtig merken musste, Hauptgesprächsthema ist eigentlich, sich über Datingleben und Typen abzufacken. Und alle haben irgendwie so ihre Geschichten. Und das hat für eine Zeit auch irgendwie was Heilsames, einmal zu sagen, das ist gerade richtig nervig. Und irgendwann haben wir aber auch alle so gemerkt, so, lass mal auch andere Inhalte in unsere Gespräche bringen, als nur in dieser Mühle festzuhängen, immer wieder uns darüber zu ärgern. So. Deswegen habe ich mich da am Ende von deinem Text auf jeden Fall sehr wiedergefunden und empfehle allen anderen, ihn auch zu lesen. Nelly, hast du dazu noch ein paar Gedanken?
Nee, ich bin vollumfänglich glücklich mit allem, was Birgit gesagt hat.
Sehr schön. Ja, danke euch beiden auf jeden Fall schon mal. Wir kommen jetzt mal wieder zu einem kurzen Schlaglicht auf die Antifa-Nachrichten und alle weiteren Meldungen gibt es wie immer in der Printausgabe der AK.
Es ist 13.12 Uhr. Sie hören nun die Antifa-Nachrichten. Ausschuss zu Neuköllner Anschlagsserie. Nach der jahrelangen extrem rechten Anschlagsserie im Berliner Stadtteil Neukölln wird die Aufklärung in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss fortgesetzt. Befragt wurde zunächst Jörg Raupach, der seit 2017 leitender Oberstaatsanwalt in Berlin ist. Während seiner Amtszeit war der Verdacht aufgekommen, dass der Leiter der Abteilung Staatsschutzdelikte mit Neonazis sympathisierte. Dies war allerdings nicht vom bearbeitenden Dezernenten an die Behördenleitung weitergegeben worden. Der Abteilungsleiter erhielt lediglich einen neuen Posten. Neben Raupach wurde auch Staatsanwältin Sabine Eppert befragt. Sie sagte, ob Neonazis oder ein ganzes rechtsextremes Netzwerk hinter den Anschlägen gestanden hätten, hätte für sie bei den Ermittlungen keine Rolle gespielt. Den Berliner Parlamentarierinnen stellte sie die Frage, Zitat, soll ich jetzt bei jedem Menschen in Neukölln, der der rechten Szene angehört, klingeln und fragen, ob er der Täter ist? Der Serie werden mindestens 72 Straftaten zugeordnet, darunter 27 Brandanschläge. Mitte Dezember hatte das Berliner Landgericht zwei Neonazis unter anderem wegen dieser Brandanschläge zu mehreren Jahren Haftstrafe verurteilt. Quelle: Tagesschau. Offene Haftbefehle gegen Neonazis. 730 Haftbefehle gegen Neonazis wurden bis zum 30. September 2024 nicht vollstreckt. Nach den Antworten des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der linken Abgeordneten Martina Renner sind 555 Neonazis weiterhin auf freiem Fuß. 136 Rechtsextreme wurden wegen Gewaltdelikten gesucht. 19 hatten sogar mehrere Haftbefehle wegen Gewaltdelikten. 27 Haftbefehle wurden wegen politisch motivierter Gewalt wie Körperverletzung oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verhängt. 126 Haftbefehle betrafen Volksverhetzung oder rassistische Beleidigungen. Dazu kommen allgemeine Delikte wie Diebstahl, Betrug und Erschleichen von Leistungen. Keiner der Fälle war auf eine terroristische Tat zurückzuführen. Quelle: Taz.
So, und da sind wir wieder. Nelly, magst du uns einmal erzählen, was ihr denn sonst noch so in der Ausgabe habt?
Ja, also viel. Empfehle mal vier Texte. Also einmal haben wir einen Artikel von Ebbe Volkwarzen aus MOOC, aus der Hauptstadt Grönlands. In dem Text geht es anlässlich des neuen aggressiv bekundeten Interesses von Donald Trump an der Insel um deren Verhältnis zu Dänemark. Und Dänemark hat in Grönland schwere Kolonialverbrechen begangen und hat sich zugleich aber stets als gute Kolonialmacht verstanden. Kolonialen Exzeptionalismus nennt unser Autor das. Und das steht einer echten Aufarbeitung natürlich im Weg. Ähnliches Thema, anderer Teil der Welt. Unser Kollege Paul Dzidzic schaut nach West- und Zentralafrika, wo immer mehr Staaten das französische Militär aus dem Land schmeißen, zuletzt geschehen in Senegal und Tschad. Jörn Böwe wiederum hat in die USA geschaut, wo die Gewerkschaft Teamsters den bislang größten Streik in der Geschichte von Amazon führt. Und unsere Autorin Cornelia Kugler hat sich ebenfalls mit Organisierung und Arbeitskampf in den USA beschäftigt, nämlich damit, wie sich DarstellerInnen der erfolgreichen Dating-Show Love is Blind zusammengetan haben, um etwas an ihren Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Okay, sehr spannend. Danke euch auf jeden Fall für dieses Gespräch heute. Es sind natürlich keine schönen Themen und es macht mich auch immer wieder sehr sauer und irgendwie auch betroffen. Und gleichzeitig merke ich, dass es dann auch immer wieder gut tut, da gemeinsam drüber zu sprechen. Deswegen danke an euch. Und auch trotz dieser vielen ernsten Themen freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die neue Zeitung. Zum Schluss nochmal die Erinnerung, dass es diesen Podcast und vor allem auch AK nur durch unsere Abonnentinnen gibt. Gerade in Zeiten, in denen weltweit Rechte nach der Macht greifen, sind linke Medien besonders wichtig. Falls du also noch kein AK-Abo hast, hol dir eins unter www.akweb.de/abo. Falls du schon ein Abo hast oder einfach nicht zum Lesen kommst und uns anderweitig unterstützen möchtest, erzähl super gerne deinen Freundinnen und Genossinnen von AK. Teile unsere Beiträge in den sozialen Medien und so weiter. Das hilft uns alles sehr. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Zeitung. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.